Der Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Ein Podcast an bedeutsamen Orten zu Themen, die bewegen. Persönlich, politisch oder auch mal philosophisch. Moderiert von der Journalistin Gabi Renz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Fortsetzung der 6. Folge unseres Podcasts Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Im ersten Teil waren wir bereits dem politischen Menschen auf der Spur. Wir sprachen über Bürgerbeteiligung, politische Verblendung, über Kretschmanns großes Vertrauen in die Kraft der Demokratie und wir erfuhren auch, warum seine Abitursrede eine politische Weichenstellung für ihn war. Wir trafen uns zu diesem Thema im Stuttgarter Haus der Architekten, wo Winfried Kretschmann 2011 die Sondierungen und schließlich die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und SPD führte und wo er in einer Grundsatzrede seinen Machtanspruch formulierte. Herr Kretschmann, wie ist denn Ihr Verhältnis zur Macht?
Ich glaube, das habe ich nun aus dieser 68er Zeit mitgenommen, intuitiv. Dass Macht entsteht, wie Hannah Arendt es schön sagt, wenn Menschen sich um eine Idee versammeln und gemeinsam handeln. Nicht, dass es eigentlich die Sphäre des Handelns ist, die Politik. Das habe ich da, glaube ich, mitgenommen. Und insofern kann jeder Menschen Politiker sein. Die meisten sind es, selbst wenn sie nur in einem Verein ein Amt übernehmen. Nicht, da müssen sie schon etwas organisieren, handeln, was vorbereiten, was in Gang setzen, was auf die Beine stellen. Nicht, und wenn man das jetzt im weiteren Sinn macht, in den Zentren der Gesellschaft, wie Parlament oder Regierung, dann ist man sozusagen im Zentrum des Gestaltens. Ja. Allerdings muss man sehen, es gibt auch andere menschliche Bereiche des Gestaltens, wie zum Beispiel Wissenschaft und Forschung oder die Wirtschaft heute. Also ein sehr dominantes Feld mit Gestaltungsmöglichkeiten. Aber letztlich in einer Demokratie hat halt die Politik das Primat und sie formuliert die Gestaltungslinien eben in Form der Gesetze, die sie verfasst und das ist schon eine großartige Angelegenheit. Ja.
Ja, vor allen Dingen, wenn man die Macht hat.
Ja, aber man muss ja auch erst erringen.
Ja, es wird Ihnen ja manchmal vorgehalten, immer wieder hört man es. Er philosophiert, er handelt ja nicht.
Ja, es gibt eine berühmte Rede, eine berühmte politische Rede, das ist die berühmte Leichenrede des Perikles, die uns Thukydides überliefert hat. Das ist eine Rede für die Gefallenen im Peloponnesischen Krieg und er muss jetzt den Angehörigen erklären, dass ihre Söhne nicht umsonst gestorben sind. Und das macht er, indem er einen Preis auf Athen, auf die athenische Demokratie ausgibt. Das ist der Kern der Leichenrede. Also sozusagen, heute würde man sagen, getragen von Verfassungspatriotismus. Und da kommt eine wichtige Passage. Ich kann es jetzt nur sinngemäß geben. Passage heißt, wir beraten uns, bevor wir handeln. Und das schwächt uns nicht. Ja, also gegen dieses spartanische Machertum, ja, einfach nur drauf und machen, lobt er und preist er, dass man sich vorher berät und überlegt und nachdenkt und erst dann handelt, ja. Und darum ist es ein ziemlich abstruser Vorwurf, ja. Nicht von so ein Überpragmatismus, der gar nicht mehr überlegt, wofür, wozu. Was ist das Ziel? Warum mache ich das? Wie soll die Gesellschaft aussehen? Was ist meine Vision? Wenn man so handelt, dann vollzieht man eigentlich nur das, was auch ohne einen geschehe. Nicht? Dann begleitet man nur das, was in Wirklichkeit andere machen, wie die Wirtschaft oder die Forschung. Und nur wenn man eine Idee hat, die muss man ja irgendwo herbekommen, indem man sich berät. Ich berate mich zum Beispiel mit den großen Geistern der Menschheit. Das sind Philosophen nun mal. Ja, ich meine, die sind doch nicht da.
Im inneren Dialog.
Ja, die sind doch nicht da, damit wir sie in irgendwelchen Sonntagsreden Bruchstücke ihrer Philosophie dafür benutzen, um unsere Reden ein bisschen aufzumöbeln, damit sie auch nach was klingen. Dafür haben diese Menschen nicht gelebt und darum ist mir das eine wichtige Orientierung, nicht? Und es wird zu wenig philosophiert und nicht zu viel in der Politik, nicht? Aber philosophieren ist ja was anderes als rumschwadronieren, ja? Das heißt doch, bestimmte Prinzipien rauszuschälen sozusagen in seinen Überlegungen, nach denen ich handle. Und wo die Leute auch wissen, das sind meine Prinzipien, sodass das, was ich tue, auch transparent ist. Und bei einer Wahl zum Beispiel jemand weiß, aha, der ist so gestrickt und darum wähle ich den und nicht den anderen. Es gehört ja zur Transparenz dazu, dass man auch jeder weiß, nach welchen Prinzipien macht der praktische Alltagspolitik.
Der Vorwurf des Philosophierens in der Politik, der insinuiert ja quasi das Kontrastpaar Schwätzen und Schaffen. Also der eine macht das, der andere macht das. Und das soll es ja wahrscheinlich auch.
Ja, aber das ist natürlich letztlich Polemik und nicht die beste.
Können Sie uns noch etwas über Ihre Selbstdefinition als Politiker sagen? Wie würden Sie sich einordnen? Natürlich, das haben wir jetzt schon rausgehört, sowieso, wir wissen es ja auch, die langen Linien bedenkend und so weiter, aber manchmal kokettieren Sie ja auch und sagen Sie, ja, ich möchte gern ein Politiker sein, aber nicht als Politiker, wie ein Politiker leben. Solche Dinge hört man oft. Oder Sie haben gesagt, mich befremdet, dass ich so wichtig geworden bin. Sind das nicht alles inhärente Sachen? Das gehört doch dazu.
Es hängt, glaube ich, mit dem Machtbegriff zusammen, den ich ja von Hannah Arendt übernommen habe. Dass Macht eben entsteht, indem Menschen sich um eine Idee versammeln und handeln, nicht? Das heißt, die Amtsmacht, die man hat, die ist ja sehr eingehegt. Ja, ich meine, das beschwört man ja im Amtseid, dass man sich an die Verfassung und an die Gesetze hält, nicht? Und ich muss ja oft den Leuten sagen, bin nicht der König von Württemberg, sondern nur der Ministerpräsident. Und Baden-Württemberg ist ja an Recht und Gesetz gebunden. Also ich kann jetzt nicht irgendwelche rechtlichen Dinge nicht beachten. Ja, das ist oft schwer verständlich für Bürgerinnen und Bürger. Aber da ich diesen Machtbegriff habe und weiß ich einfach, davon hängt deine Macht ab. Und nicht, ob du jetzt das Amt hast. Natürlich gibt es auch Situationen, in der Pandemie erlebe ich das quasi wöchentlich. Du musst da deinen inneren Überzeugungen folgen, kannst jetzt nicht überlegen, gefällt es jetzt dem Volk oder nicht. Du musst halt die Pandemie bekämpfen nach bestimmten Grundsätzen. Das ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das rückt einfach von den Grundwerten nach vorne. Die musst du da beachten und andere Rechte einschränken, ja. Und davon muss man überzeugt sein. Das sind jetzt so Ausnahmesituationen, ja. Aber in der Regel kann man in einer modernen Demokratie nichts erreichen, wenn man die Leute nicht hinter sich hat. Denn in der Regel sind wir auf ihr Mittun angewiesen, ja. Die Leute müssen sich halt irgendwann auch eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen, ja. Wenn du sie nicht dazu zwingen willst, ja. Und das macht man ja in der Regel nicht, sondern man versucht jetzt erstmal ein Regelwerk zu machen, dass sie das von alleine machen. Das meine ich damit, dass ich, mir gefällt an dem Amt, das Amt selber nicht. Ja, also ich, das, was man immer denkt, ist Dienstwagen und all diese Insignien der Macht. Das ist mir so egal wie noch was. Man hat einen Dienstwagen, wird rumgefahren, damit man mehr arbeiten kann. Ja, das ist doch der Grund dafür, ja, dass die Arbeitskraft maximal ausgenutzt wird. Also das sind sehr technische Dinge für mich, mit denen ich wirklich nichts verbinde, ja. Und wie man so sagen, gefühlsmäßig habe ich mich in der zweiten Reihe wohlgefühlt. Also aus der zweiten Reihe Politik zu machen, habe ich gern gemacht. Und irgendwann kam halt das Amt zum Mann, ohne dass ich jetzt mich so danach gedrängt habe. Also Fraktionsvorsitzender bin ich schon mal aus Verlegenheit geworden. Ja, weil der Salomon Oberbürgermeister geworden ist. Davor wurde ich es nämlich nicht, sondern er. Ja, und das begann, ich habe mich darum jetzt nicht offensiv beworben. Und ich wäre es auch gar nicht geworden, wenn er jetzt nicht Oberbürgermeister geworden wäre. Also ich hatte jetzt keinen Drang zu Ämtern. Ich hatte immer einen großen Drang zur Gestaltung. Und drum bin ich gern Ministerpräsident. Ja, aber nicht, weil ich gern Ministerpräsident bin, sondern weil ich da eine Regierung führen kann, die einen Gestaltungsanspruch hat. Und da hat man natürlich dann schon mehr Möglichkeiten, wie sonst. Das ist das Attraktive daran. Und sonst nix. Also für mich.
Ich möchte Sie fragen nach Eigenschaften, die für Sie wichtig sind, um ein politischer Mensch zu sein, nach Ihrer Vorstellung.
Leidenschaft zur Sache.
Zur Sache.
Ist mal das Erste. Also das finde ich unglaublich wichtig. Also man muss wissen und spüren, warum jemand in der Politik ist, was den umtreibt, was sein Anliegen ist, warum er das überhaupt macht. Was ist die Sache, deren wegen er Politiker geworden ist? Und nicht nur irgendeine Karriere. Das erwarte ich einfach.
Und das spüren die Menschen?
Ich denke schon, ja. Weil das Amt ist karrieremäßig für mich zu beschwerlich, ja.
Von der Zeit, von allem Arbeitsaufwand.
Ja, man muss
Unfreiheit
sehr,
auch.
Sehr diszipliniert sein, was ich nie in meinem Leben besonders war, ja. Und so weiter und so fort. Also das finde ich jetzt nicht attraktiv. Das sehr vieles am Zeitablauf ist fremdbestimmt. Das muss man einfach machen. Also ich entscheide weder den Termin noch den Inhalt einer Ministerpräsidentenkonferenz. Wirk vielleicht ein bisschen dran mit und so weiter und so fort. Viele repräsentative Termine. Es ist, im Tagesablauf ist so viel vorgegeben, das glaubt man gar nicht. Das ist nicht besonders attraktiv. Es ist einfach Pflicht. Pflicht. Das muss man machen. Das gehört zu diesem Amt dazu. Und das muss man auch gerne machen im Letzten, ja, auch wenn es eine Pflicht ist. Also das ist es nicht, sondern das ist die Möglichkeit des Gestaltens, die Idee, die man mit anderen einem umtreibt, weil allein kann man ja auf der Welt in der Regel nichts bewirken, es sei man ist ein großer Erfinder oder ein großer Musiker oder ein großer Philosoph. Aber in der Politik kann man allein nichts bewirken. So, und wenn man die Möglichkeit dann hat, das, was einen umtreibt, zum Beispiel mich einfach Natur als Politik, da dann wirklich was zu gestalten, das ist einfach eine großartige Angelegenheit.
Braucht es auch eine Spur von Vermessenheit?
Ja, die Gefahr ist jedenfalls schon da.
Ja, aber Sie leiden ja nicht darunter. Also ich habe schon das Gefühl, dass Sie voller Freude das ausfüllen, weil Sie ja sehen, dass sie was bewirken können.
Wir haben ja jetzt so auf den Wahlplakaten steht da, er weiß, was wir können. Und muss einfach sagen, ein Land mit so einem Unternehmertum, mit so einer Zivilgesellschaft, mit so einer Wissenschaftslandschaft, wie wir das haben, das regiert man einfach gern. Ja? Ich merke das immer bei Ordensverleihungen, da merkst du es, jede Nische ist besetzt, wo Leute sich engagieren, oft auf eine sehr berührende Weise. Also ich habe mal einen an Orden verliehen, die ging immer joggen in den Wald und da saß einer, ein Obdachloser oder Penner oder wie man den auch immer nennen will, und den hat die zurückgeholt und wieder in ein normales Leben zurückgeführt. Meine, das sind extrem berührende Sachen. Einfach eine Frau, die da halt gejoggt ist. Das heißt, erstmal sich und ihr Wohlbefinden und ihre Sportlichkeit im Sinn hatte, stößt auch so jemand und beim fünften Mal spricht sie den an und holt den dann sozusagen ins Leben zurück aus jemand, der da im Wald hockte. Und ich will damit nur sagen, es gibt nichts, wo Menschen hier nicht aktiv sind. Und du bist Politiker in einem politischen Gemeinwesen, nicht? Das einfach, wo Leute schon unten da sind, die gestalten. Und du musst wissen, was sie können. Und dann kannst du da immer irgendwas machen und Wohlstand generieren. Gemeinsinn generieren, Brüderlichkeit generieren und es ist ein großer Raum der Freiheit, in dem Menschen einfach politisch sind, das heißt handeln. Das ist einfach eine großartige Sache, ja, das, und dass man das aber auch so bleibt, und das ist, bedarf immer großer Anstrengung, nicht, dass man zum Beispiel auf dem Weltmarkt Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt ist unsere Unternehmen, das sind großen Könner in Hardware, ja. Maschinenbau, die können Maschinen bauen wie sonst niemand auf der Welt. Jetzt kommt aber die IT-Revolution, die digitale Revolution, was Neues. Auf einmal gerät es unter Druck. Und wenn du das jetzt nicht verschraubst mit dem anderen, dann geht's bei uns wie im Ruhrgebiet, ja. Nicht? Und das sind dann große Herausforderungen, die wir machen müssen, oder dass man auf Kosten der Natur lebt, nicht, dass wir ein dicht besiedeltes Land sind, ja. Sollen wir langsam aber sicher das Land zupflastern? Wie erhält man die Vielfalt der Natur in so einem Land, das ja so schön ist, so vielen Landschaften, aber die, wo alles bedroht ist an natürlichen Ressourcen? Das sind gigantische Herausforderungen. Das heißt, es ist viel da, aber es macht auch viel Probleme. Und das, sich dem zu widmen und auch am Ball zu bleiben, auch diese dicken Bretter zu bohren, nicht, weil das sind ja alles Themen, das ist nicht so schnelle Erfolge in der Regel möglich, nicht? Das ist etwas, was ich mit großer Leidenschaft mache.
Also man braucht beides, ja, die große Vision, aber auch, man muss auch offenbar Menschen mögen. Das höre ich raus.
Ja, man muss ein Zutrauen in sie haben. Man muss ihnen einfach was zutrauen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dieses Zutrauen zu haben. Wissen, die können was, nicht? Und wie, was muss man jetzt machen, dass sich das einfach spürbar macht, dass es sich entfaltet, dass daraus was wird? Und das ist es. Also Regieren in Baden-Württemberg ist einfach eine großartige Angelegenheit.
Was würden Sie sagen, welche drei Tugenden machen Sie aus?
Also wie gesagt, Leidenschaft, Susanne, sind eigentlich schon die klassischen Tugenden, die man eigentlich Politiker seit Platon zuordnet. Also Leidenschaft zur Sache, also jetzt Max Weber. Denk aber auch Besonnenheit. Also dass man, das ist jetzt sozusagen ein Produkt einer linksradikalen Erfahrung, dass man diese Besonnenheit des Abwägens zwischen unterschiedlichen Werten haben muss. Und dann, glaube ich, einfach Neugier. Also dass man neugierig bleibt, und das ist ja etwas, das dem Mensch anderen, was er anderen Säugetieren voraus hat, dass er bis ins Alter neugierig sein kann jedenfalls. Und ich glaube, wenn ich spüren würde, dass mich das verlässt, dann würde ich aufhören.
Also ich spüre jetzt noch gar nichts. Sie haben mal gesagt, 2013... ich lebe intellektuell von der Substanz. Ich kann nur spiegeln, also das merkt man nicht. Beziehungsweise, wie fühlen Sie auf?
Ja, sagen wir so, da ist schon was dran. Natürlich lebe ich nicht nur von der Substanz, das kann auch gar nicht sein. Aber ich lese kaum mehr Bücher zum Beispiel. Das habe ich damit eigentlich gemeint, ja, dass man große Werke nochmal durchdringt. Und da echte Substanz hat, das ist auch was ich vermisse. Nicht? Und ich brauche da schon einen längeren Urlaub, dass ich da so Abstand gewinne, dass ich wieder einfach schlichtweg richtig lese. Also ich meine damit, das Gelesene auch zu verstehen, und dass man das nicht nur liest wie irgendwie Fast Food, sondern dass da auch was bleibt. Nicht, das meine ich, dass sowas kann man nur mit großer Disziplin machen. Nicht, mein Vorgänger Erwin Teufel, der hatte diese Disziplin, der hat mir mal erzählt, der hat jeden Sonntag eisern 4 Stunden gelesen. Jeden Sonntag. Das hat er sich einfach nicht nehmen lassen, hat er gemacht. Der hatte auch eine riesige Bibliothek zu Hause, das habe ich auch. Der Unterschied ist nur, der hat alles gelesen, was da drin steht. Und ich habe viel drin stehen, das ich gern noch lesen würde und wahrscheinlich nie lesen werde.
Und Sie fahren nach Griechenland ist, ja. Und lesen dann doch wieder die alten Philosophen, um Schlüsse für das Heute zu ziehen.
Ja, aber sagen wir so, Homer zu lesen, das mache ich mehr aus Vergnügen. Aber wie gesagt, Philosophen lese ich dann natürlich. Also man muss sehen, wenn man ein philosophisches Werk liest, es ist eine mühsame Angelegenheit. wenn man das durchdringen will. Und wenn man es nicht durchdringt, dann reichert man keine wirkliche Substanz an. Das ist mühsam, da braucht man den Raum von Muße, aber auch den Willen und die Freiheit. Ja? Nicht, und wenn man in so ein Amt hat, liest man die Sachen zu sehr nach der Frage, was nützt mir das? Kann ich das gebrauchen? Was kann ich damit machen? Ja, das mache ich sehr, sehr intensiv, aber dann erfasst man vieles nicht mehr so richtig. Ja. Und dazu braucht man Muße, und Muße hat man in so einem Amt nicht.
Das ist umso besser, wenn man die Substanz mitbringt, aus der man zehren kann.
Ja.
Ganz herzlichen Dank für die Einblicke in den politischen Menschen. Winfried Kretschmann, das war unsere 6. Podcast-Folge Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Vielen Dank, bleiben Sie uns gewogen.